Vielen Dank dem Musikteam für das wunderschöne Lied. Zu Gottes Ehren. Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, noch einmal. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich euch heute auch wieder mit dem Wort dienen darf. Ich muss zugeben, ich bin genauso aufgeregt wie beim ersten Mal, aber das soll ja nichts Schlechtes sein. Jedenfalls möchte ich zu Anfang beten, ihr könnt dabei sitzen bleiben. Jesus, ich möchte dir die Predigt anbefehlen. Ich möchte dich bitten, dass ich das wiedergebe, was im Wort steht, was du willst, dass ich den Geschwistern sage zu ihrer Auferbauung. Bitte sei bei mir. Amen. Ich habe das Thema gewählt, sicher in Gottes Hand, die Unverlierbarkeit des Heiles. Ich wiederhole es noch einmal, sicher in Gottes Hand, die Unverlierbarkeit des Heils. Ich muss jetzt die Brille wechseln, weil es doch etwas weiter weg, aber das hatten wir letztens auch schon, ich sehe es dann besser. Ich habe die heutige Predigt in drei Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt nennt sich Heilsgewissheit durch den richtigen Glauben. Der zweite Abschnitt behandelt das Thema Zweifel an der Heilsgewissheit. Und das dritte Thema wird sein, die ewige Heilsgewissheit. Ich fange mit dem ersten Punkt an, Heilsgewissheit durch den richtigen Glauben. Es ist interessant, was der Thomas vorhin erwähnt hat, ihr werdet jetzt gleich sehen, was ich meine. Ich beginne zuerst im tiefsten Mittelalter, gut 500 Jahre zurück, wo es für Menschen in der Region des heutigen Sachsen-Anhalt, aber auch anderswo sehr schwer bis nahezu unmöglich war, sich an der Bibel zu orientieren. Um den Willen Gottes zu erkennen und herauszufinden, wie die Trennung zwischen ihm und uns überwunden werden kann. Denn die Bibel war in Latein verfasst und nur wenigen der Sprache mächtigen Menschen zugänglich. Die römisch-katholische Kirche bediente sich dieser Sprache und konnte dann dadurch den Menschen nahezu alles erzählen, was sie für richtig hielt, womit sie ihr mächtiges Imperium aufrechterhalten konnte. Denn die römisch-katholische Kirche glaubte und glaubt und lehrt nach wie vor, dass die Schrift als Autorität nicht ausreicht, sondern Tradition und Lehramt ihrer, also der katholischen Lehre, die Schrift ergänzen müssen. In Offenbarung 22, Vers 18 bis 19 steht es allerdings anders. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt von denen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Also eigentlich, ja, nachdenkenswert. Die Leute lebten teilweise in großer Furcht, da sie es nicht nachprüfen konnten und die wenigen, die das konnten, sollten mundtot gemacht werden. Dort lebte in der Zeit ein Augustinermönch mit Namen Martin Luther. Thomas hat es bereits erwähnt, der nach langem zähem Ringen erkennen musste, dass alle seine Anstrengungen, sein Gewissen zu beruhigen, um einen gnädigen Gott zu bekommen, nichts halfen, um Heilsgewissheit zu bekommen. Der damals propagierte Glaube der römisch-katholischen Kirche konnte ihm diese Gewissheit jedenfalls nicht geben. Er wollte und konnte dem Treiben nicht mehr tatenlos zusehen. Und so kam er dann nach Wittenberg, uns allen bekannt, um Theologie zu studieren, was er mit dem Doktortitel dann auch abschloss. Dort erhält er an der Universität die Bibelprofessur, wo er hohe Anerkennung erlangte. Er hat sich dann sehr gründlich und intensiv mit der Heiligen Schrift befasst, diese intensiv studiert, unzählige Glaubenskämpfe durchgestanden, bis er dann plötzlich die Bedeutung von Römer 1, Vers 17 in seinem sogenannten Turmerlebnis 1517 erkannte, beziehungsweise erkennen durfte, wo steht. Römer 1, Vers 17. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das war dann Luthers Durchbruch zu seiner zur Heilsgewissheit. Er hat dann die Glaubensgrundsätze herausgearbeitet, dass Gerechtigkeit allein aus Glauben kommt und dass die Schrift alleine unsere Grundlage ist. Hierbei bezieht sich das Erlangen der Heilsgewissheit darauf, dass man vorher einer Irrlehre auferlegen ist und nun die Erkenntnis der Wahrheit aus der Schrift sehen konnte. Woraus diese Heilsgewissheit besteht? Gott hat es Luther geschenkt, erkennen zu dürfen, worauf es ankommt, um gerettet zu werden, um es dann der breiten Masse des Volkes verständlich präsentieren zu können. Wir kennen ja die 95 Thesen, die er dann an die Kirche zu Wittenberg genagelt hat. Nebenbei erwähnt hat er auch sehr zur Entstehung der gepflegten hochdeutschen Sprache beigetragen. Und unzählige Redewendungen, die der Bibel entstammen, in ein schönes Deutsch übersetzt, die man auch heute noch verwendet. Ich nehme da ein paar Beispiele, damit man weiß, um welchen Mann es sich da gehandelt hat. Er war hochbelesen, hochintelligent und trotzdem musste er diesen Leidensweg genauso gehen wie uns einer. Und zum Beispiel kam, Hochmut kommt vor dem Fall, kennen wir alle, im Schweiße unseres Angesichtes, den Ausdruck kennen wir alle, etwas wie seinen Augapfel hüten, kennen wir auch alle, von Pontius zu Pilatus rennen, wer anderen eine Grube gräbt und so weiter und so fort. Durch seine Übersetzung der Heiligen Schrift ins Deutsche kam dann auch der große Durchbruch für das einfache Volk, welches nun selber nachlesen konnte, was Gott durch die Bibel zu uns spricht und wodurch wir Errettung erlangen können. Denn zu dieser Zeit haben Vertreter der römisch-katholischen Kirche alles versucht, um das Feuer der aufflammenden Reformation zu ersticken, um ihren Machterhalt zu sichern und ihre Irrlehren weiter verbreiten zu können. Der Ablasshandel unter dem berühmten Ablassprediger Johann Tetzel, den man kennt, florierte und bescherte der römisch-katholischen Kirche großen Reichtum, den man bis heute nur in vielen mächtigen Bauten sehen kann. Wallfahrten, Fegefeuer, Ablasshandel, Angst vor der Verdammnis, Heilige und die daraus resultierende Verunsicherung dominierten den Glauben der meisten Menschen damals. Diese Menschen seinerzeit mussten sich aber mit äußerst fragwürdigen Aussagen der römisch-katholischen Kirche auseinandersetzen. Wie zum Beispiel, wer behauptet, dass der sündige Mensch allein durch den Glauben gerechtfertigt werde und darunter versteht, dass nichts anderes als Mitwirkung zur Erlangung der Rechtfertigungsgnade erforderlich ist und sich durch eigene Willenstätigkeit zuzurüsten und zu bereiten, der sei verflucht. Mit einem einfachen Wort gesagt, jeder, der an die Rechtfertigung allein durch den Glauben an Christus glaubt, der sei verflucht. Ein weiteres Zitat oder eine weitere Aussage der römisch-katholischen Kirche war und ist, wer behauptet, der Gerechte verdiene nicht durch das gute Werk, durch die guten Werke, die er der Kraft der göttlichen Gnade tut, einen Zuwachs an Gnade, der sei ausgeschlossen, der sei verflucht. Diese Auffassungen werden leider durch sie heute, mehr als 500 Jahre später, immer noch vertreten. Durch Luthers Erkenntnisse kamen dann anstelle der katholischen Heilslehre das vielfach gestützte Solo, Solo lateinisch allein, der Reformation zum Tragen, was in der römisch-katholischen Kirche sehr große Unruhe auslöste und zu großen Verfolgungen führte in der damaligen Zeit. Menschen, die Erkenntnis der Wahrheit fanden, wurden oft verfolgt und sollten diesem Glauben abschwören, da sie sonst teilweise grausam umgebracht wurden. Die Lehre der katholischen Kirche lehnt diese feste Gewissheit bis heute ab. Also über 500 Jahre später wird teilweise immer noch sowas gelehrt, so dass ein Katholik unter diesen Umständen niemals zur Heilsgewissheit und dem damit verbundenen inneren Frieden kommen kann. Wenn man heute bedenkt, was Menschen damals alles ertragen und auf sich nehmen mussten, um zum richtigen Glauben zu kommen, ist es oft unverständlich, wie wir mit diesen Errungenschaften umgehen. Solche von Gott eingesetzte Menschen, die um die Wahrheit gerungen und es uns ermöglicht haben, das Wort Gottes in unserer Sprache zu lesen, waren bereit, ihr Leben dafür zu geben. Luther wurde verfolgt, er sollte abschwören, was er nicht getan hat. Sein Leben war bedroht. Wir als heutige Gesellschaft verkriechen uns oft in unsere Komfortzonen, sobald etwas nicht unseren Vorstellungen entspricht. Kleine Anfechtungen oder Unzulänglichkeiten scheinen uns ganz schnell aus der Bahn zu werfen. Wenn man so gehört hat, was der Thomas vorhin gesagt hat, dass seinerzeit auch noch die Pest geherrscht hat, also eine irrsinnig tödliche und ansteckende Krankheit, dann ist das, was wir heute erleben, im Gegensatz dazu relativ harmlos. Dies ist jedoch nichts im Vergleich zu dem, was unser Herr bereit war, für uns zu geben. Sein Leben, damit wir leben. Aber die Grundprinzipien dieser protestantischen Reformation lauten: erstens, lateinisch sola scriptura, das heißt allein die Schrift. Der historisch-protestantische Grundsatz sola scriptura, allein die Schrift, unterstreicht Gottes Plan, wie er das Geheimnis des Evangeliums mitteilen will. Es war der Wille Gottes, und das Evangelium auf diesem Weg, uns das Evangelium auf diesem Wege nahezubringen. Er wollte, dass die Schrift und die in ihr bezeugten Worte und Taten Jesu Christi wieder in das Zentrum der Aufmerksamkeit rückten. Gottes Wille und sein Gedanke ist nur über die Schrift zugänglich, in der sich Gott offenbart. Es ist ein Beweis seiner Gnade über die gefallene Menschheit, dass alles, was wir über ihn wissen müssen, von ihm bereitgestellt wurde, um eine intakte Beziehung mit ihm zu haben und ihn richtig anbeten zu können. Alle unsere Gedanken, unser Gehorsam ihm gegenüber müssen im Einklang mit der Offenbarung der göttlichen Gedanken stehen, wie sie uns allein durch die Schrift gegeben sind. Der zweite Punkt, sola fide, allein aus Glauben. Allein aus Glauben sagt aus, dass der Mensch die von Gott geforderte Gerechtigkeit durch den Glauben alleine an das vollkommene Erlösungswerk Jesu erlangen können. In Römer 3, die Verse 21 bis 28 lesen wir: Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selber gerecht ist und gerecht macht den, der ist aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Der dritte Punkt, sola gratia, allein aus Gnade. Sola gratia drückt aus, dass der Mensch allein dank Gottes Gnade das Heil bzw. das ewige Leben erlangt. In Römer 11, Vers 6 lesen wir: Ist es aber aus Gnade, so ist es nicht ein Verdienst der Werke. Sonst wäre Gnade nicht Gnade. Der vierte Punkt, wobei die Reihenfolge da jetzt nicht die Rolle spielt, ich hätte das eigentlich an die erste Stelle gesetzt, aber es sind alle vier gleich wichtig. Der vierte Punkt, sola Christus, allein Christus. Dieser theologische Grundsatz der Reformation lautet, dass Jesus Christus der alleinige Heilsmittler ist. Dies dürfen wir lesen in 1. Timotheus 2, Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Dadurch konnten er und viele seiner Anhänger damals Heilsgewissheit erlangen, indem sie durch das Lesen der Bibel erkennen durften, wodurch man Rechtfertigung erlangt, indem man sich bekehrt zu Jesus hin und dadurch wiedergeboren wird und nicht durch gute Taten, Werke und dergleichen. Heutzutage hat nahezu jeder Mensch die Möglichkeit, die Bibel in seiner Sprache zu lesen, um sich sicher in Gottes Hände begeben zu können. Doch leider wollen sehr viele Menschen davon überhaupt nichts wissen. Sie sind sich dessen nicht bewusst, dass sie die Weichen für ihre Ewigkeit bereits jetzt und hier stellen müssen. Oder sie ignorieren es einfach und meinen, jeder, der Gutes tut, kommt sowieso in den Himmel. Die Bibel wird oft als Märchenbuch aus alter Zeit dargestellt, die unserer heutigen modernen Gesellschaft nichts mehr zu sagen hat. Viele Wahrheiten der Bibel werden außer Kraft gesetzt, umgedeutet oder schlichtweg einfach nur ignoriert. Ich nehme ein Beispiel, Ehe für alle. In der Bibel steht es irgendwie anders. Hier ein Beispiel im übertragenen Sinne, wie es enden kann, wenn man auf die falsche Karte setzt. Vor einigen Jahrzehnten gab es bei der Europameisterschaft im Fußball in Wembley in London ein Endspiel zwischen Deutschland und der damaligen Tschechoslowakei. Dabei kam es zu einem großen Skandal. Hunderte tschechoslowakische Fans haben sich dafür Karten besorgt, um im Finale dabei sein zu können. Vor dem Abflug aus ihrer Heimat stellte sich jedoch heraus, dass diese Karten alle gefälscht waren, durch die Bank, und sie alle zu Hause bleiben mussten und konnten so an dem ersehnten Ereignis nicht teilnehmen. Sie haben sich nicht richtig damit auseinandergesetzt, dem Richtigen zu vertrauen, der die gültigen Eintrittskarten hat. Dieses tragische Ereignis kann man auch als Beispiel für die heutige Christenheit hernehmen, für die meisten. Es steht ein großes Ereignis bevor, dem wir entgegengehen, die Entrückung und Vollendung der Gemeinde Jesu. Viele sprechen vom Kommen des Herrn Jesus für seine Gemeinde und hoffen, dann auch einmal dabei zu sein. Aber es ist nicht damit getan, darüber zu reden und zu hoffen, dabei zu sein, sondern es kommt erst das richtige Ticket an. Damit es denen nicht so geht wie den tschechoslowakischen Fans mit den falschen Tickets, die dann leider zurückbleiben mussten. Die richtige Weichenstellung muss hier und jetzt erfolgen. Später kann man diese Weichenstellung zwischen Himmel und Hölle nicht mehr rückgängig machen. Sie ist endgültig, unwiderruflich. Es gibt keine zweite Chance, auch keine Zwischenstation wie das Fegefeuer, wo man noch geläutert werden kann, wo auf der Erde Gebete gesprochen werden für die Menschen, die angeblich dort sein sollen, um dann doch noch in den Himmel zu kommen. Das hat keine Gültigkeit. Die Frage nach dem Dabeisein hat aber auch viel mit der persönlichen Nachfolge heute zu tun. Dem Herrn aus Liebe und Dankbarkeit dienen kann nur derjenige, der sich der Errettung allein aus Gnaden bewusst ist. Sonst werden unsere Nachfolge und unser Dienst aus falschen Motiven gegenüber dem Herrn getan. Das selbst etwas dazu tun wollen oder selbst sich die Errettung verdienen zu wollen, gehört aber zu den Dingen, die einmal vor dem Richterstuhl Christi nicht bestehen werden. Im 1. Korinther, den ich ganz besonders gerne zitiere, weil es unser Gemeindespruch ist, 1. Korinther 3, 11 bis 15 steht geschrieben: Einen anderen Grund kann niemand legen, außer den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn jemand aber auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Kommen wir zum zweiten Punkt, der da heißt Zweifel an der Heilsgewissheit. Es gibt aber auch Christen, denen die Heilsgewissheit fehlt und sie dadurch in schrecklicher Ungewissheit leben oder leben müssen. Das kann viele verschiedene Gründe und Ursachen haben. Ich nenne hier einige Beispiele. Man hat zum Beispiel eine falsche Vorstellung von Glauben und Hoffnung. Wenige sind sich dessen bewusst, dass es zwei verschiedene Arten von Glauben gibt. Glaube und Hoffnung im volkstümlichen Sinne meinen etwas anderes als Glaube und Hoffnung in der Bibel. In diesem Sinne glauben und hoffen viele, die sich Christen nennen, am Ende dann doch noch einmal in den Himmel zu kommen. Sie wissen es nicht genau, sie haben keine letzte Gewissheit. Sie glauben und hoffen, dass am Ende doch noch irgendwie alles gut gehen wird. Nach dem Motto, ich wünsche es mir, kann es aber nicht ganz sicher sagen. Der Glaube in der Bibel meint etwas ganz anderes. Auch die Hoffnung, von welcher Gottes Wort spricht, hat eine ganz andere Qualität. Wenn die Bibel von Glauben und Hoffnung spricht, geht es um eine feste Gewissheit, welche keinen Raum mehr für Unsicherheit oder ständige Zweifel hat. Der zweite Punkt, man zweifelt an der Echtheit der Bekehrung, kann nicht genau sagen, wann man Christus angenommen hat. Man kann allerdings nur gerettet oder verloren sein. Es gibt kein Zwischenstadium. Niemand wächst in die Bekehrung hinein. Wir alle wachsen aber in unserer Erkenntnis der Bekehrung. Zweifel kann man beseitigen, indem man den Herrn erneut anruft, auch öfter ihm seine Zweifel ehrlich eingesteht und ihn um Gewissheit bittet. Niemand kann jedoch mehr als einmal wiedergeboren werden. Der dritte Punkt. Manche wissen nicht, ob die Art, wie sie den Glauben angenommen haben, die richtige war. Ich bin nicht nach vorne gegangen. War mein Gebet das Richtige? Ich habe es im stillen Kämmerchen gemacht. Genügt dies oder muss ich es anders gemacht haben? Auch diese Zweifel gibt es. Ich denke, wenn man dem Herrn in einem Gebet ehrlich bekennt, dass man ein Sünder ist, ihn um Vergebung bittet und sich zu ihm bekehrt, ihn als seinen Heiland und Erlöser annimmt, reicht ihm dies völlig aus, da er auf unser Herz sieht, das er ja kennt. Der vierte Punkt. Wer in schwere Sünde gefallen ist, wird häufig von Zweifeln geplagt. Diese ewige Sicherheit ist kein Freibrief zum Sündigen. Dennoch fällt jeder Christ irgendwann in Sünde, ohne dabei sein Heil zu verlieren. Das normale Christenleben ist kein Leben ohne Sünde, denn wir alle straucheln oft, jeder Einzelne. Dies ist keine Entschuldigung für Sünde, denn jeder Christ wächst auch in der Heiligkeit. Sünde macht aber nicht das Heil zunichte. Dafür hat Jesus für uns am Kreuz bezahlt. Der fünfte Punkt. Fehlende Heilsgewissheit kann auch was mit fehlendem Verständnis des Evangeliums zu tun haben. Die Botschaft von der Gewissheit der Sündenvergebung und Gotteskindschaft ist ein einzigartiges Kennzeichen des biblischen Evangeliums und dem damit verbundenen rettenden Glauben. Der sechste Punkt. Wenn man die Vorstellung hat, Heilsgewissheit habe etwas mit äußeren Ritualen zu tun. Hier ein Zitat aus einem Buch von Johannes Pflaum, der wiederum Pfarrer Wilhelm Busch zitiert. Ich habe das extra hingeschrieben, weil das, glaube ich, wichtig ist, dass man das zitiert, von wem das kommt. Dort kam einmal eine Frau nach einer seiner Predigten zu Pfarrer Busch und fragte, was ihr eigentlich noch fehle. Schließlich sei sie getauft, sie sei konfirmiert, gehe immer in die Kirche und zum Abendmahl. Die Antwort von Pfarrer Busch, der sie wohl gut kannte und der Meinung sein musste, dass sie nicht wiedergeboren sei, meinte, zwei Dinge fehlen dir noch, die kirchliche Bestattung und die ewige Verdammnis. Deshalb habe ich das zitiert, das hätte ich mir nicht getraut, selber wiederzugeben, aber wird wohl so gewesen sein. Daraufhin war die Frau sehr schockiert, da sie glaubte, durch äußere Zeichen wie Taufe, Abendmahl, regelmäßige Teilnahme am Gottesdienst, ihr ewiges Heil erlangen zu können. Siebter Punkt. Heilsgewissheit wird oft auch mit einem Gefühl verwechselt. Wir leben in einer Zeit, in der das Gefühlsleben eine immer wichtigere Rolle spielt. Aber Heilsgewissheit nach der Bibel ist kein Gefühl. Sie kann Gefühle zur Folge haben, ist jedoch nicht von Gefühlen abhängig. Das ist ganz was anderes. Der achte Punkt, fehlende Bekehrung und Wiedergeburt. Fehlende Heilsgewissheit kann auch mit einer fehlenden Bekehrung und Wiedergeburt zu tun haben. Anders ausgedrückt, der betreffende Mensch hat noch gar nicht das neue Leben aus Gott. Bekehrung und Wiedergeburt sind nach der Bibel nicht zwei verschiedene Dinge, sondern bildlich gesprochen die beiden Seiten derselben Münze. In Epheser 2, die Verse 8 bis 9 lesen wir, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht das Werken, damit sich nicht jemand rühme. Errettung geschieht durch Gnade, das heißt, dass sie niemandem zusteht. Errettung ist das unverdiente Wohlwollen Gottes für diejenigen, denen ewige Verdammnis gebühren würde. Die Gnade gibt alles für jemanden, der nichts verdient. Sie ist ein Geschenk, das nicht zurückgefordert wird, wenn man es erhalten hat. wie man vorhin gehört hat, sola gratia, allein aus Gnade. Denn unwiderruflich sind die Gnadengaben und die Berufung Gottes. Das Geschenk ist bedingungslos. Wenn man Bedingungen hinzufügt, wird daraus Abhängigkeit, aber keine Gnade. Schließlich ist Gott niemandem etwas schuldig. In Römer 11, Vers 35 lesen wir, oder wer hat ihm zuvor was gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsse? Eine Gnade, die an Bedingungen geknüpft ist, ist überhaupt keine Gnade. Die einzige Möglichkeit, wie jemand sich seiner Errettung sicher sein kann, ist, wenn er aus Gnade gerettet ist und sich dessen auch bewusst ist. Gott schenkt diese Errettung umsonst, aber der Sünder muss dieses Geschenk annehmen. Dies ist der Punkt, an dem Glaube ins Spiel kommt. Glaube ist das bedingungslose Vertrauen in das Wort Gottes, sola scriptura, allein die Schrift, wie wir es vorhin gehört haben. Der Herr zwingt keinen Menschen. Er holt niemanden in den Himmel, der da gar nicht hin will. Das tut er nicht. Um errettet zu werden, muss jeder Jesus Christus in einem bewussten Glaubensschritt annehmen. Glaube ist kein Verdienst. Es kommt nicht auf die Menge des Glaubens an, sondern auf die Person, auf die der Glaube gerichtet ist. Jesus Christus, wie wir vorhin gehört haben, sola Christus, allein Christus. Paulus meint im Römerbrief, dass ein Mensch keine Leistung verbringen muss, um errettet zu werden und nicht einmal etwas dazu beitragen kann. Das ganze Verdienst ist in Christus und nicht im Gläubigen. Gott gibt, wie vorher gesagt, das Geschenk umsonst. Wenn er ewiges Leben bedingungslos verspricht, können später keine Einschränkungen hinzugefügt werden, um dieses Versprechen ungültig zu machen. Wenn er ein Geschenk macht, kann ein späteres Gesetz es nicht auslöschen. Es gibt keine Leistung, die ein Mensch erbringen kann, um Errettung zu erlangen. Sonst wäre der Himmel voll mit Menschen, die es mit ihren eigenen Errungenschaften dorthin geschafft hätten. Errettung ist vom Anfang bis zum Ende das Werk des Herrn. Der Mensch ist nur der glückliche Empfänger. Er ist nur ein Sünder, der aus Gnade gerettet ist. Gnade und Werke schließen sich gegenseitig aus. Werke sind nicht das Mittel zur Erlösung, sondern die Folge. Sie sind nicht die Wurzel, sondern die Frucht. Wir sind nicht durch gute Werke errettet, sondern um gute Werke zu tun. Wir kommen nun zum dritten Punkt, der da lautet, die ewige Heilsgewissheit. Nirgendwo anders in der Bibel wird die Sicherheit des ewigen Heils der Gläubigen klarer gelehrt wie in Römer 8. Paulus reiht Wahrheit an Wahrheit, um zu zeigen, dass nichts und niemand einem wahren Christen seine ewige Bestimmung mit Christus im Himmel rauben kann. Tolle Gewissheit. Dort heißt es unter anderem in Römer 8, Verse 29 bis 30, denn die er vorher ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter den vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Er hat uns also zuvor erkannt. Er hat uns zuvor bestimmt. Er hat uns berufen. Er hat uns gerechtfertigt. Er hat uns verherrlicht und verherrlicht uns immer noch. Er rechtfertigt uns. Das heißt, wenn wir bereuen und glauben, erklärt Gott uns für gerecht. Er spricht uns von jeder Anklage frei. Das bedeutet mehr, als für unschuldig erklärt zu werden. Er erklärt uns in Wirklichkeit für gerecht, bekleidet mit seiner eigenen Gerechtigkeit. Dies ist nichts, was von unserer Leistung abhängt. Rein gar nichts. Es ist eine Erklärung, die ein für alle Mal festlegt, dass der gläubige Sünder von jeder Anklage befreit wurde. Von jeder. Weil alle seine Sünden vom Augenblick der Geburt bis zu seinem Tod durch den Opfertod Jesu gesühnt worden sind, kann Gott, der Richter, keine einzige Sünde finden, für die er ihn mit dem ewigen Tod bestrafen müsste. Jesus hat alles für uns getan. Er hat uns verherrlicht, auch wenn wir unsere gegenwärtigen Unzulänglichkeiten uns nur zu lebhaft daran erinnern, dass wir den verherrlichten Zustand noch nicht erreicht haben. Wir sehen es an uns selber. Diese Verherrlichung ist aber so sicher, als hätte sie schon stattgefunden, sobald der Mensch gerechtfertigt worden ist. In Römer 8 möchte ich euch die Verse 31 bis 39 vorlesen. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht im Psalm 44, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Da zeigt Paulus uns, dass niemand sich seiner Errettung gewisser sein kann als jemand, der Christus als seinem Erlöser vertraut. Gott ist für uns, und solange wir Gott auf unserer Seite haben, sind unsere Gegenspieler die Gegenspieler Gottes. Nichts kann jedoch sinnloser sein, als gegen Gott zu kämpfen. Kein Angriff auf uns kann auf lange Sicht hin erfolgreich sein. Gott hat das größte Opfer bereits vollbracht, indem er seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, und er hat uns das größte Geschenk bereits gegeben, indem er uns durch ihn erlöst hat. All dies beinhaltet das Geschenk von vollkommener, vollständiger und ewiger Errettung. Weil es kostenlos ist, ist es bedingungslos und nicht auf Probe oder auf Zeit. Alles hängt von der Großzügigkeit des Gebers ab und nicht vom Verdienst des Empfängers. Niemand kann uns anklagen. Der Teufel klagt uns zwar Tag und Nacht an, wie wir es in Offenbarung 12, Vers 10 sehen, wie es da heißt. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden, die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Aber was macht das schon, wenn Gottes Gerechtigkeit auf unserem Konto verbucht worden ist? Niemand kann verdammen. Der Grund ist, dass Christus gestorben ist, um unsere Verdammnis auf dem Kreuz zu tragen. Er ist auferstanden. Ein Beweis dafür, dass Gott mit seinem stellvertretend für uns vollbrachten Werk vollständig zufriedengestellt worden ist. Er sitzt zu Rechten Gottes als unser Fürsprecher und verwendet sich für uns. Seine Macht gibt uns Gewissheit und sorgt dafür, dass wir ewig in Sicherheit sind. Da ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Ihre Schuld ist ein für alle Mal bezahlt. Gott verlangt diese Bezahlung kein zweites Mal. Nichts kann uns scheiden, nichts kann uns Gläubige scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In Römer 5, Verse 6 bis 11 lesen wir. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. In diesen Versen sehen wir, dass der Herr uns bereits liebte, als wir gar nichts Liebenswertes an uns hatten. Rein gar nichts. Wie viel mehr wird er uns vom ewigen Zorn retten, wenn wir durch sein Blut gerechtfertigt sind. Wenn er so enorme Kosten aufgewendet hat, uns gerecht zu sprechen, wird er uns dann aus seiner Hand gleiten lassen? Nein, weil er uns dies versprochen hat. Zu allen anderen Fehlern kam dazu, dass wir Feinde Gottes waren, wie wir es gelesen haben. Dadurch könnte man meinen, dass die Tatsache ausreichen müsste, uns jede Möglichkeit zu nehmen, seine Gnade zu erlangen. Aber genau zu dem Zeitpunkt hat er uns mit sich versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Durch das Werk seines Sohnes auf Golgatha hat Gott einen Weg vorbereitet, durch den wir mit ihm versöhnt werden können. Wenn wir Buße tun und glauben, ist die Feindschaft beseitigt. In Römer 5, Vers 1 steht geschrieben, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir nun Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn der Preis unserer Erlösung der Tod von Gottes Sohn war, wie viel mehr werden wir als Erlöste errettet werden durch sein Leben? In Römer 8, Vers 9 steht, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Wenn der Geist Gottes in euch wohnt, so wie das der Wilfried letzten Sonntag auch gepredigt hat. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Jesus hat seinen Jüngern versprochen, dass der Geist der Wahrheit in ihnen sein würde. In Johannes 14, die Verse 16 bis 17 lesen wir, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist ein Versprechen, an das keine Bedingung geknüpft ist. Keine einzige. Die dritte Person der Dreieinigkeit ist dem Christen als Siegel gegeben. Wir lesen das in Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das Siegel ist ein Bild für den Besitzanspruch und für die Sicherheit. Jeder, der den Geist hat, ist Gottes Eigentum. Bildlich gesehen wie ein Brandzeichen der Rindern, die das Siegel des Eigentümers tragen. Der Heilige Geist ist ein Siegel, das den ewigen Stand eines Gotteskindes garantiert. In 2. Korinther 5, Vers 5, der uns aber bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand gegeben hat. Im 2. Korinther 1, Vers 22, der uns auch das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Wir sind erlöst worden in der Hoffnung der ewigen Gemeinschaft mit unserem Herrn im Himmel. Denn sie ist auf das Wort Gottes gegründet, der Sache mit der größten Gewissheit im ganzen Universum. In Christus ist ein Kind Gottes vollkommen. Das lesen wir in Kolosser 2, Verse 9 bis 10. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Es kann keine größere Freude geben, als in Christus zu sein und in ihm eingepflanzt zu sein. Die Stellung der Errettung bleibt bestehen, solange Christus bestehen bleibt, also ewig. Und wo er sich in Ewigkeit aufhalten wird, da werden auch wir sein, weil wir Glieder des Leibes Christi sind. Diese ewige Freude wünsche ich uns allen. Möge der Herr euch segnen. Amen.